Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ramona Westhof.
Ich suche Gott. Ich muss den töten. Das ist, das wurde mir einprogrammiert.
Ja, worüber man halt so Smalltalk führt in der Raumschiffwerkstatt. Andreas 473 ist ein Androide mit einem Auftrag. Und er ist die Hauptperson in einem Science-Fiction-Hörspiel-Musical-Buch. Wir lassen uns gleich von Andreas himself erklären, was das eigentlich sein soll, ein Science-Fiction-Hörspiel-Musical-Buch. Von dem Autor der Geschichte ganz genau und eben der Stimme von Andreas. Hörspiel haben wir jetzt gehört, den Buchpart kann ich Ihnen nicht so richtig gut zeigen im Podcast, aber Musical fehlt noch.
Was unterscheidet ihn von Menschen, wenn er noch fühlen kann wie sie? Ob Genom oder Stromkreis macht doch keinen Unterschied. Ob geboren oder gebaut werden, irgendwann beginnt das Leben halt. Und wenn er träumt, dann schaut er in die gleichen Abgründe seiner unbekannten Wesenheit. Jedes Leben hat einen Sinn, meist sowas wie Überleben. Die meisten finden ihn im Selbstzweck oder irgendwelchen Thesen. Seins hingegen hat tatsächlich einen. Es wird ihm vorgegeben, es fließt mit jedem Herzschlag in seinen Datenwegen.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Andreas 473. Der Androide Andreas 473 hat da den Auftrag, Gott zu töten. Und ich habe einen Gast im Studio, der sich gerade sehr gefreut hat über diesen Ausschnitt. Es ist nicht Gott, aber es ist die Stimme des Androiden und der Autor des Hörspiels, Sandro De Lorenzo Gardinal vom Comedy-Ensemble Lux an Wunder.
Ja, hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Wie kommt man denn auf die Idee, ein Hörspiel zu machen, das gleichzeitig ein Musical ist und dann eben auch noch ein Bilderbuch mit so Doppelseiten, auf denen ich mir das Setting angucken kann? War Ihnen eins davon nicht genug?
Ja, tatsächlich. Wir hatten irgendwann mal diese Idee von der Grundstory von diesem Androiden, der programmiert wurde, Gott zu töten. Und wir sind ja so ein Comedy-Kollektiv und wir bespielen unterschiedliche Medien. Und wir wussten nicht so richtig, was wir mit dieser Idee machen wollen. Und dann haben wir gedacht irgendwann, ach, lass doch mal ein Hörspiel machen. Animation ist immer so ein bisschen aufwendig und so. Da haben wir mal Hörspiel ausprobiert als Medium und als wir das dann releasen wollten, haben wir gedacht, ah, das hat auch viele Songs, irgendwie ist das so ein bisschen zu komisch für diese üblichen Hörspiel-Ausspielungswege und dann haben wir gedacht, wir probieren mal was Neues, haben den sehr, sehr tollen Illustrator und Zeichner Markus Oesterle gefunden und der hat uns quasi die Bilder zur Story gemalt. Und dann haben wir über QR-Codes sind quasi die Kapitel ansteuerbar, sodass man das Hörspiel anhören kann, parallel zu dem Anschauen des Bilderbuchs sozusagen.
Genau, man scannt das ein und ist dann direkt im richtigen Teil, auf dem richtigen Planeten, in der richtigen Werkstatt, bei den richtigen Charakteren, die Andreas eben besucht auf seiner Reise. Der Androide besucht ja mit seinem Raumschiff viele verschiedene Orte und trifft viele verschiedene Figuren und ich würde noch gerne dazu sagen, es heißt Hasenbanane, ist auch ein großartiger Name für ein Raumschiff. Der betrifft ja total viele verschiedene Figuren. Haben Sie eine Lieblingsfigur?
Ja, ich bin natürlich ein bisschen versucht zu sagen, der Künstler ist meine Lieblingsfigur.
Ist zu Meta. Ach so, der Künstler im Hörspiel.
Im Hörspiel, ach so,
ja, natürlich,
genau,
er trifft auf einen Künstler.
Ja, er trifft auf einen Künstler und das Problem von diesem Künstler ist, der macht so sinnlose Dinge. Alles, was er macht, ist so irgendwie sinnlos, aber so ein bisschen schön und so. Und er fragt sich so von außen, was soll denn das eigentlich alles? Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich typisch für die Künstler, die Hörspiele machen, als Bilderbücher auch.
Das stimmt. Ich habe mich beim Hören und beim Gucken gefragt, auch ein bisschen, wie religiös ist das eigentlich gemeint? Weil das ist ja schon sehr lustig erzählt und es hat so sehr viel Humor. Und der Protagonist sucht ja Gott nicht als Selbstzweck, sondern um ihn zu töten. Aber trotzdem, dieser Aufbau und die Fragen, die sich Andreas da stellt auf der Reise, die würden auch schon in einer modernen Predigt nicht so richtig auffallen. Also ist das religiös? Ist das Religionskritik oder ist das einfach nur ein guter Plot gewesen für so ein Musical?
Ja, es ist nicht Religionskritik, also es ist bestimmt nicht Religionskritik. Es ist aber sicherlich auch nicht nur Religionskritik. Es ist eine Reise, auf der relativ viel passiert und sich relativ viele Fragen stellen. Viele davon haben mit Religion zu tun, was logisch ist, wenn man Gott sucht. Viele haben aber auch mit irgendwie gesellschaftlichen Dingen zu tun und so. Also irgendwie stellen sich auf dem Weg immer so existenzielle Fragen, von denen haben viele mit Gott zu tun, aber eben nicht alle.
Wer trifft da zum Beispiel einen Zweifler und dessen Job ist eigentlich nur, Leute zum Zweifeln zu bringen. Und das funktioniert sogar bei diesem Roboter.
Ja, 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 genau.
Der Roboter hat eine kurze Sinnkrise.
Genau, und also der Gegenentwurf zum Beta. Die Beta behaupten, man muss an sie glauben, dann findet man Gott. Und als nächstes kommt der Zweifler, der zweifelt und es fängt ganz gut an. Und dann merkt der Roboter irgendwann, dass der einfach an allem immer nur zweifelt. Und das Zweifeln alleine auch nicht hilft. Wenn man an allem zweifelt, dann hat man auch keinen Sinn. Also das Problem von dem Roboter ist ja, der hat ja einen Sinn. Das ist der große Unterschied, ne? Also der hat einen einprogrammierten Sinn. Ja. Alle anderen Menschen haben ja keinen Sinn. Wir so, ne? Wir suchen uns unseren Sinn und dann klöppeln wir den irgendwie zusammen aus irgendwas. Von mir aus Religion oder man will ein guter Mensch sein oder, was weiß ich, der beste Opernsänger der Welt. Und bei dem Roboter ist es so, der hat den.
Sein Sinn ist einprogrammiert, er soll Gott finden und töten.
Der muss Gott finden. Der hat eine ganz klare Aufgabe, einen ganz klaren Sinn. Und dann trifft er aber laufend auf Sinnsysteme auf seiner Suche. Und die ganzen anderen Leute haben aber keinen Sinn. Und keiner versteht das, weil die sich ihren Sinn alle erarbeiten müssen. Und Andreas selbst ist halt so, ja, ich hab das halt, da könnt ihr jetzt auch nichts machen. Also das kann man nicht wegdiskutieren.
Das stimmt. Sie haben gerade die Beta erwähnt, die finde ich auch großartig. Also einmal ganz wichtig, Beta mit ER am Ende, nicht mit A. Da hat Andreas auch kurze Probleme mit seinem Sprachcomputer, der ihn auf den Beta-Planeten schicken will. Da wollte er nicht hin, sondern er wollte zu Betenden. Die natürlich für sich irgendwie die Idee haben, dass sie Gott gefunden haben. Und wir können es einfach mal kurz anhören.
Wir sind die Beter. Wir sind in direktem Kontakt mit Gott.
Perfekt. Meint ihr, ihr könnt mich zu ihm bringen oder mich ihm vorstellen oder ihn herholen oder so? War das jetzt ein Ja-Lachen oder ein Nein-Lachen? Das ist ein bisschen schwer zu sagen wegen eurer eigenartigen Stimme und so. Also ist er hier?
Ja.
Spoiler, nein, er ist nicht hier. aber ich finde das ein großartiges, die trifft sie direkt am Anfang, das kann ich glaube ich schon erzählen. Ja. Danach kommt noch ein bisschen was. Das fand ich aber super, weil das so nochmal zeigt, wie sie da auch mit den Möglichkeiten spielen von einem Hörspiel. Ne? So, das ist dieses, die klingen total merkwürdig und dadurch, dass es Andreas eben anspricht, wird es ja auch sehr lustig.
Ja. Ja, das freut mich, dass das so wirkt.
Aber das heißt, das Hörspiel war auch einfach so eine Möglichkeit, um mit diesen ganzen Sachen rumzuspielen, die man eben machen kann mit so einem Studio und beim Schneiden?
Ja, wir haben darauf geachtet, dass es nicht zum Selbstzweck wird, also dass es nicht irgendwie ein Effektgewitter um des Effektgewitters willen wird, sondern dass die eigentlich immer einer Story, der Story dienen. Bei den Betern ist es so, dass natürlich so ein Effekt, der auch signalisiert, dass der Individualismus bei den Betern jetzt nicht ganz groß geschrieben wird, dass das immer so eine Chorgruppe ist, die da quasi redet oder singt. Ne? Und aber jeder Planet hat quasi auch eine eigene Song-Ästhetik. Also auf jedem Planeten gibt es Songs, also es ist ja quasi ein Musical mit seltsamen Liedern. Und jeder Song ist ein bisschen anders gewichtet, so wie jeder Planet im Buch quasi eine eigene Bildästhetik gekriegt hat, hat jeder Planet auch eine Song-Ästhetik gekriegt. Und das ist mal Hip-Hop auf dem einen Planeten, auf dem anderen ist mal Elektro, dann ist mal jazzig irgendwo. Und dann am Ende fließt das dann irgendwie so ein bisschen zusammen.
Und auch alles so sehr aufwendig produziert, ne? Also da merkt man, dass da dass natürlich Profis bei der Arbeit sind. Was war da eigentlich zuerst da? War zuerst die Story oder waren zuerst auch so schon so Songfragmente, wo sie dachten, was könnte da eine gute Story für sein?
Ganz am Anfang war die Idee, die Story, der Androide muss Gott finden. Und dann haben wir überlegt, was ist der Weg, wie man das umsetzt. Und dann hatten wir so die Prämisse, okay, was würde passieren, wenn Kafka den kleinen Prinzen schreibt als Musical? So, dann sind wir losgelaufen.
Das ist
sozusagen
eine ganz gute Beschreibung eigentlich.
Ja, genau, das war so die Grundprämisse. Deshalb ist er auch auf 7 Planeten, so hat die gleiche Struktur wie der kleine Prinz, aber eben ein bisschen seltsam, ein bisschen irgendwo, man weiß nicht, ist es jetzt witzig oder ist es irgendwie tragisch oder dramatisch oder so. Das haben wir so ganz bewusst irgendwie dann so hingesteuert. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, jetzt produzieren wir die Songs für die jeweiligen Planeten und ja, dann haben wir so drauf losproduziert und ja, ein paar Fragmente gab es vorher schon mal, die haben wir dann so einsortiert, aber die meisten Sachen sind einfach neu produziert.
Und dann am Ende eben noch das Bilderbuch dazu. Und dann habe ich mich noch gefragt, weil sie ja tatsächlich mit ihrem Kollektiv viel einfach im Internet arbeiten, wie man das eben halt auch heute macht. Vieles funktioniert im Internet einfach sehr gut. Wieso wollten sie das noch als haptisches Buch haben? Also was ist der Unterschied, dass ich das aufschlagen und anfassen kann und einscannen, als im Vergleich zu, dass ich die Bilder zum Beispiel auf einer Webseite sehe?
Tatsächlich dieses haptische Element, das ist, finde ich, macht nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Ich muss auch dazu sagen, also wir machen viel im Internet, aber wir versuchen auch schon lange nicht mehr nur im Internet zu sein. Also wir haben auch eine Live-Show, wir machen Musikalben und die bringen wir dann auch als Tonträger raus und solche Sachen. Und von daher war uns schon dran gelegen, dass wir das nicht einfach nur im Internet machen, sondern dass wir da nochmal jetzt dieses Medium Buch auch mal bedienen und nutzen können. Weil es macht schon einen Unterschied, ob man ein Bild in der Hand hält, als gedrucktes Ding und anschauen kann, oder ob man es eben so auf einer Webseite sieht und dann den Impuls hat, jetzt weiter zu scrollen.
Das stimmt. Sandro De Lorenzo Gardinal vom Comedy-Kollektiv Lux an Wunder und außerdem Autor und Sprecher im Musical-Hörspiel Andreas 473. Sehr absurde Geschichte über einen Androiden, der Gott sucht, um ihn zu töten. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war der Kompressor-Podcast für heute. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier gehört haben, wenn Sie jeden Tag Ihre Dosis Popkultur haben wollen, dann dürfen Sie uns sehr, sehr gerne abonnieren, bewerten. Sie finden uns zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Ciao!